ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und am 1. Mai, am Tag der Arbeit, zu Gast ist eine Frau, die als eine Vordenkerin in Sachen Management und Zukunft der Arbeit gilt. In ihren Vorträgen und Büchern erklärt sie, welche Fähigkeiten wir brauchen, um in der Arbeitswelt von heute und vor allem in der von morgen zu bestehen. Und sie ist sich sicher, wir haben diese Fähigkeiten alle tief in uns und müssen uns dessen nur manchmal bewusst werden. Das zumindest behauptet sie in ihrem aktuellen Buch 7 Superkräfte. Herzlich willkommen, Leute, Anja Förster, hallo.
Dankeschön für die Einladung nach Mainz.
Sie sind mit dem Zug gekommen von Hamburg nach Mainz, dankenswerterweise heute. Wir beide arbeiten also am Tag der Arbeit. Und die Zugfahrt hat wie so oft etwas länger gedauert durch diverse Pannen. Wenn jetzt ein anderer Zugpassagier neben Ihnen mit Ihnen ins Gespräch kommt und Sie fragt, was machen Sie denn beruflich, was antworten Sie da?
Ich habe trage beruflich mehrere Hüte. Zum einen schreibe ich Bücher. Das sind mittlerweile 11 Titel geworden über den Lauf der Zeit. Und ich trage diese Dinge, über die ich schreibe, über die ich natürlich auch recherchiere, in Unternehmen, in Führungskräfte-Meetings oder auf Konferenzen. Man könnte also salopp sagen, das ist das Buch auf zwei Beinen, was das Wissen
von also so eine Wirtschaft Art trägt. Moderne Philosophie, ne? Sie denken und sie schreiben und sie reden.
Genau.
Aber sie coachen nicht, also sie gehen nicht in Firmen und coachen Leute gezielt.
Nein, ich war in meinem früheren Leben, also ich bin jetzt seit 2 Jahrzehnten selbstständig und finde das auch eine großartige Lösung für mich. Ich war vorher Beraterin in einer großen amerikanischen Unternehmensberatung und da habe ich das natürlich sehr viel gemacht. Und das war jetzt eigentlich eine bewusste Entscheidung zu sagen, nein, ich verlagere mein Spielfeld auf das Schreiben und das mit den Führungskräften darüber reden und arbeiten.
Jetzt werden Sie ja von namhaften Firmen engagiert, also von richtigen Global Players, halten Ihre Vorträge in über 30 Ländern. Und letztlich geht es immer darum, was müssen diese Firmen tun, um zukunftsfähig zu werden? Woher wissen Sie das eigentlich so genau?
Naja, das eine ist ja, ich bin ja selbst Unternehmerin, ne? Also im Grunde genommen ist erstmal der Punkt, fang bei dir selbst an. Ja, was befähigt dich einfach auch im Markt aktiv zu sein und auf offene Ohren zu stoßen? Und da sind eben so 3 Punkte einfach extremst wichtig. Das eine ist eine Kultur, auch eine eigene Kultur oder eine Haltung der Neugierde, der Lernbereitschaft und auch des mutigen Experimentierens zu haben. Und das bedeutet für mich ja genauso, auch immer wieder neue Themen mir zu erschließen, vielleicht auch neue Herangehensweisen zu nutzen. Und genau das lässt sich natürlich auch im großen Kontext auf Unternehmen übertragen, ja, diese Grundhaltung und Kultur erstmal zu haben.
Also das heißt, Sie haben viele der Erfahrungen, die Sie weitergeben, auch selbst gemacht.
Natürlich.
Sie selbst sind Jurymitglied bei der Initiative Top 100, ein Wettbewerb, in dem die innovativsten Unternehmen im deutschen Mittelstand ausgezeichnet werden. Wenn man sich die Preisträger anschaut, die sind ja komplett unterschiedlich. Das reicht vom Luftfilterhersteller bis zum Automobilzulieferer bis hin zu einer Versicherung oder einer kleinen Hotelkette. Gibt es Gemeinsamkeiten, von denen Sie sagen, das bringen alle diese Unternehmen mit, die so besonders innovativ sind?
Das sind alles erstmal deutsche Mittelständler, die wirklich großartige Dinge leisten. Das ist nicht umsonst das Rückgrat unserer Wirtschaft. Und was mir immer wieder im Laufe dieser langen Juryarbeit, die ich jetzt seit 17 Jahren mache, auffällt, sind 3 Dinge. Also zum einen dieses, was ich vorhin schon angesprochen habe, diese Kultur zu haben, neugierig zu sein, experimentierfreudig zu sein und auch die Mitarbeitenden ausdrücklich einzuladen, mutig zu sein, Dinge zu hinterfragen und Neues auszuprobieren. Klingt erstmal total selbstverständlich. Aber was passiert, wenn du mutig bist, wenn du was Neues ausprobierst und es läuft nicht wie erwartet? Und das unterscheidet tatsächlich die Innovativen von den weniger Innovativen, weil sie eine sehr kluge Lernkultur haben, weil sie das als Bestandteil dieses Lernweges und der Zukunft verstehen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der solche Unternehmen auszeichnet, ist eine Risikobereitschaft. Und ganz ehrlich, null Risiko heißt gleichzeitig auch null Entwicklung und null Wachstum.
Frau Förster, lassen Sie uns mal über den 1. Mai sprechen, den Tag der Arbeit. Ursprung für dieser Feiertag liegt in den USA. Am 1. Mai 1886 haben dort über 400.000 Arbeiter gestreikt und die Einführung des 8-Stunden-Tages gefordert. Heute reden wir von der 4-Tage-Woche. Für realistisch halten Sie es, dass die kommen wird?
Bevor wir über eine flächendeckende 4-Tage-Woche sprechen, sollten wir erstmal darauf schauen, wie wir die Arbeit insgesamt effizienter und produktiver gestalten können. Das ist für mich der richtige Ansatzpunkt. Und der zweite Punkt, den ich ja auch in den Unternehmen immer wieder höre, ist, dass für die allermeisten Unternehmen eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich nicht darstellbar ist.
Auf der anderen Seite gab es jetzt gerade eine repräsentative Studie zum Thema Arbeitsglück, die Work Happiness Studie. Und die hatte ganz eindeutig das Ergebnis, Arbeitnehmer, die die 4-Tage-Woche leben, sind am glücklichsten.
Naja, man muss es etwas differenzierter betrachten. Also was ein hoher Glücksfaktor war, war ja Flexibilität. Und da bin ich absolut dabei. Natürlich, ich bin ein Gegner von starren 4 Tage für alle. Weil es mag sein, dass es einer jungen Familie sehr hilft, dass beide vielleicht sogar nur 3 Tage arbeiten für einen gewissen Zeitraum. Oder eben in einem anderen Fall, wo ich sage, ich habe Zeit und ich brauche das Geld und ich möchte sogar 5,5 Tage arbeiten. Und das ist für mich der Dreh- und Angelpunkt. Das macht diese ganze Sache offen und flexibler entsprechend der Lebenssituation.
Diese flexiblen Arbeitsstrukturen, das kam in dieser Studie auch raus, die wirken sich extrem auf dieses Glücksempfinden von Arbeitnehmern aus. Dazu gehört zum Beispiel auch zwischen Homeoffice und Anwesenheit in der Firma wechseln können. Aktuell erleben wir ja, dass viele Firmen ihre Leute aus dem Homeoffice zurückholen, wieder Präsenz fordern. Ist es ein Fehler in Ihren Augen?
Der Geist ist aus der Flasche und der lässt sich seit Corona nicht mehr zurückdrängen. Wir haben ja gesehen, dass in vielen Büroberufen absoluter Irrsinn, die Menschen zu zwingen, 5 Tage oder 4 Tage, egal wie viel sie arbeiten, im Büro anwesend zu sein. Und es wird ja immer argumentiert, dass man sagt, naja, die Kultur leidet ja dann, es gibt keinen Zusammenhalt mehr. Und auch da steckt ein Denkfehler drin. Denn die Unternehmen, die eine hohe Flexibilität haben, zum Beispiel einen festen Tag pro Woche ist Präsenz im Office, ein zweiter Tag wird noch hochgradig empfohlen, ansonsten kannst du von zu Hause aus arbeiten. Die nutzen eben diesen einen oder diese 2 gemeinsamen Tage extrem, um Dinge zu tun, die eben nur in der Gemeinschaft, in der Präsenz getan werden können. Kreative Ideen, Brainstormen, Teambuilding-Maßnahmen machen. Und die anderen Unternehmen, die halt sagen, nee, du musst 5 Tage da sein, die sagen, die sind ja sowieso da, müssen wir ja auch nichts für die Kultur tun. Wir sitzen ja zusammen. Und das ist der Denkfehler da drin.
Und bringt die Leute auch im Zweifel dazu, eher zu gehen, ne? Weil jeder Dritte hat schon mal über Kündigung nachgedacht. Das war auch Thema in der Studie. Auf der anderen Seite gab es da auch Faktoren, die offensichtlich wurden, die Arbeitnehmer ja extrem unglücklich machen. Welche sind das denn?
Na, der mit Abstand, und das hat mich schon etwas schockiert, der mit Abstand wichtigste Unglücksfaktor ist schlechte Führung. Das ist tatsächlich so. Menschen kommen zu Unternehmen, aber sie verlassen Vorgesetzte. Wenn ich also nachhaltig frustriert bin und meine Bedürfnisse und Wünsche nicht wirklich wahrgenommen fühle, dann gehe ich.
Was ist denn der schlimmste Fehler, den Vorgesetzte machen können?
Der schlimmste Fehler ist zum einen Mikromanagement. Denn im Grunde genommen setze ich mich damit als Chef oder Chefin ja in die Erwachsenenrolle und sage, du bist halt so unmündig, ich muss dir genau sagen, wie du das zu tun hast. Also ich behandle dich wie ein 12-Jähriger. Und wie wir aus der eigenen Familie wissen, Erwachsene wollen nicht wie 12-Jährige behandelt werden, selbst 12-Jährige wollen nicht wie 12-Jährige behandelt werden. Also da liegt der Fehler eingebacken. Zweite Sache, zweiter richtig fetter Fehler, schlechte Kommunikation und mangelndes Feedback. Denn wenn ich nicht wirklich weiß, wo ich stehe, dann ist das sehr, sehr schwierig für mich, einfach auch mich weiterzuentwickeln, zu wissen, bin ich tatsächlich auf einem guten Pfad. Jetzt höre ich oft in meinen Gesprächen mit Unternehmen, dass Chefs dann sagen, ja, aber ich mache das doch einmal im Jahr, machen wir ein Personalgespräch, Klammer auf, weil die Personalabteilung das so anweist, Klammern zu. Und der Punkt ist ja, spreche ich quasi mit meinen Leuten, weil die Personalabteilung das so will, dann ist das ritualisierter Irrsinn. Oder habe ich eben ein situatives Feedback, wo ich einfach Sachen sage, die gut laufen, aber die vielleicht auch nicht so gut laufen und damit demjenigen die Chance gibt, sich zu entwickeln und anzupassen.
Und jeder freut sich auch mal über Lob zum Beispiel.
Natürlich. Ne? Also Feedback heißt ja nicht nur irgendwie Kritik auszuüben, sondern auch positive Sachen zu sagen.
Jetzt haben heute ja der Deutsche Gewerkschaftsbund gemeinsam mit anderen Gewerkschaften zu Kundgebungen aufgerufen unter dem Motto mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit. Das wünschen sich sicherlich die meisten von uns auch. Welche dieser drei Forderungen wird in absehbarer Zukunft Ihrer Ansicht nach vielleicht zu erfüllen sein? Oder bei welcher sagen Sie, das wird vermutlich eher schwierig?
Naja, mehr Lohn, okay. Das denke ich, ist durchaus realistisch. Mehr Sicherheit, oh. Ja, verständlich, dass diese Forderung kommt. Wir sind Stabilitätswesen, wir lieben Routinen und vertraute Situationen. Angesichts aber einer Welt, die sich irrsinnig schnell dreht, ist das eine Forderung, die nicht zu erfüllen ist.
Aber auf der anderen Seite ist es natürlich was sich die meisten von uns wünschen. Gerade im Hinblick auf künstliche Intelligenz haben viele Angst, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Ist die Angst berechtigt?
Ich höre das auch immer in Unternehmen. Also so die Frage, was bleibt eigentlich von uns Menschen, wenn die Maschinen alles übernehmen? Nein, die Maschinen werden nicht alles übernehmen. Künstliche Intelligenz, die generative KI wird im Grunde genommen sehr stark Routineaufgaben übernehmen oder übernimmt es ja schon. Und das heißt, unser Portfolio der Aufgaben wird sich verändern. Und die wichtigste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was zeichnet mich als Mensch aus, was die generative KI nicht kann?
Was wäre das denn?
Das ist zum einen dieses kritische Denken, immer wieder hinterfragen, vernetzt denken und vor allen Dingen auch eine eigene Haltung entwickeln. Super wichtig in dem globalen Superwahljahr. Ja, eine eigene Haltung zu haben und damit einhergehend gleichzeitig auch neue Fragen stellen, die noch nie gestellt wurden. Empathie, die Herzen berühren, auch das kann keine KI oder Sympathien aufbauen.
Trotzdem können Sie es nachvollziehen, dass angesichts der vielen Unsicherheitsfaktoren, die es gibt, also sprich nicht nur KI, sondern auch der Ukraine-Krieg, die Energieknappheit, die Angst vorm Klimawandel und den Folgen, dass sich viele Menschen so ohnmächtig fühlen?
Ich kann es einerseits nachvollziehen, andererseits möchte ich aber auch sehr deutlich nochmal einen Gedanken hier reinbringen. Diese Ohnmacht macht mich ja machtlos. Und Machtlosigkeit kann ich ja nur mir selbst attestieren. Niemand macht mich machtlos, sondern ich selbst, indem ich sage, ich kann nichts tun, das ist halt einfach Schicksal und alles ganz schrecklich. Und diese Energie, die ich eigentlich daran stecke, mich in die Ohnmacht zu nehmen und vielleicht auch Veränderung abzuwehren, ist doch viel klüger investiert zu sagen, was kann ich denn tun in meinem kleinen Einflussbereich, um tatsächlich neue Wege zu gehen. Und wir hatten es ja gerade, was unterscheidet uns von der KI? Und da gibt es sehr wohl noch Dinge, ne? Also Stichwort Care-Arbeit oder hochsituative Arbeit wie Notärzte, ne? Also die immer wieder neue Situationen haben, haptische Tätigkeiten wie Handwerk, eben genau diese Dinge einfach mehr in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, das ist es, worauf ich mich konzentriere, wo ich einen Unterschied machen kann. Und wenn ich ins Tun komme, ist automatisch auch die Machtlosigkeit weg.
Anja Förster ist unser Gast in SWR1. Leute, eine Frau, die sich in ihren Büchern und Vorträgen mit der Zukunft unserer Arbeit beschäftigt und mit dem, was wir an Fähigkeiten brauchen, um mit dem schnellen Wandel um uns herum mitzuhalten. 7 Superkräfte heißt ihr aktuelles Buch, Vergeude keine Krise, ein anderes. Das klingt ja erstmal so, als sei Krise was Positives. Ich glaube, das wird von den wenigsten von uns erstmal so wahrgenommen. Und kennen Sie denn aus Ihrem eigenen Leben auch Situationen, wo so viele Krisen von außen über einem hereinbrechen, dass man das Gefühl hat, boah, es geht jetzt gar nicht mehr weiter. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll.
Ja, das kenne ich. Bei mir war das vor rund 3 Jahren. Das war eine private Trennung von meinem Mann. Und es war gleichzeitig damit einhergehend auch eine berufliche Trennung, weil wir viele Jahre zusammengearbeitet haben, auch zusammen Bücher geschrieben haben. Und das ist hammerhart. Das ist in dem Moment, wo man wirklich in ein sehr tiefes Loch fällt, ja, und eben fast das Gefühl hat, in so einem Schleudergang des Lebens zu sein.
Was hat Ihnen denn geholfen, da wieder rauszukommen?
Für mich war ein absoluter Türöffner die Superkraft radikale Akzeptanz. Und radikale Akzeptanz heißt, Es ist, was ist. Ja, es ändert nichts, wenn ich dagegen bin. Ich arbeite damit, was das Leben mir gibt.
Und das ist auch nicht einfach, ne, so eine Haltung zu entwickeln.
Das ist eine mit die schwierigste Haltung, mit die herausforderndste Haltung. Aber wenn ich es annehme, dann ist es ein echter Gamechanger und ein Befreiungsschlag fürs Leben. Was ich häufig von Menschen höre, die auch das Buch gelesen haben, die auch genauso sagen, ja, es ist unglaublich schwierig. Aber was heißt denn radikale Akzeptanz? Ist das jetzt, dass ich so grundsätzlich auch durchs Leben gehe und sage, ja, was ist halt ist? Und für mich ein ganz wichtiger Hinweis, radikale Akzeptanz ist immer dann angebracht, wenn ich die Situation nicht ändern kann. Ich nehme noch mal ein anderes Beispiel, vielleicht ein etwas harmloseres, gestern meine Zugfahrt. Ja, es waren 3 Zwischenfälle, die passiert sind und ich kann es nicht ändern. Ich kann mich aufregen, ich kann meine Energie damit verschwenden oder ich kann sagen, ich nehme an, wie es ist und arbeite damit. Ja, pack mein Buch raus und lese.
Heißt aber nicht, um Missverständnissen vorzubeugen, dass man einfach alles, was im Leben schief läuft, einfach so akzeptieren muss, oder?
Absolut nicht. Also es heißt, Situationen, die ich verändern kann, die sollte ich auch verändern. Das ist ganz wichtig. Oder ich sollte sie verlassen. Aber immer dann, wenn ich es nicht ändern kann, ja, dann ist diese radikale Akzeptanz ein echter Gamechanger.
Wie erkenne ich es, ob ich eine Situation ändern kann oder nicht? Ist ja manchmal vielleicht gar nicht so einfach auseinanderzuhalten.
Naja, ich kann ja immer, das ist ja eine weitere Superkraft, eben die Eigenmacht, sich zuzugestehen. Und ich kann ja erstmal versuchen, ins Handeln zu kommen. Aber wenn ich merke, also jetzt in meinem Fall die Trennung und auch die berufliche Trennung, ich kann versuchen, es irgendwie zurückzudrehen, aber es lässt sich nicht zurückzudrehen. Der Geist ist aus der Flasche. Und damit ist dann klar, die Situation ist da und ich kann sie nicht mehr ändern. Und dann muss ich und sollte ich damit arbeiten.
Ja. Und das ist eben auch für Unternehmer wichtig, sagen Sie.
Absolut, absolut. Denn was wir jetzt auf der privaten Ebene besprochen haben, auch das passiert ja auf beruflicher Ebene. Ne? Also Personalaufbau, Abbau, Restrukturierung oder eine plötzliche Kündigung. Und all das sind ja eben diese Situationen, die unglaublich schmerzhaft sind, aber die immer und immer wieder kommen. Insbesondere, wir sprachen ja vorhin, Zeitalter der schnellen Veränderungen, KI, um nur ein Beispiel zu nehmen. Wir werden diese disruptiven, schmerzhaften Veränderungen, die werden noch sehr viel häufiger kommen.
Und wenn wir da nicht lernen, damit umzugehen und zu sagen, ich akzeptiere das jetzt, dass es so ist, ich kann es nicht ändern und ich gucke, dass ich das Beste für mich draus mache.
Genau.
Dann wird es schwierig.
Absolut. Und anstatt die Energie in den Widerstand gegen die Veränderung zu setzen, was äußerst unklug ist, weil ich die Veränderung damit nicht aufhalten kann, ist es doch sehr viel besser, die Kraft da reinzusetzen, zu sagen, wie gehe ich damit um und wie nutze ich das, um einfach auch positiv zu gestalten.
Sie hatten eben ja schon erwähnt, dass Eigenmacht auch eine Superkraft ist. Wenn ich über jemanden sage, der hat komplett eigenmächtig gehandelt, klingt es ja erstmal auch mal so ein bisschen negativ, finde ich. Das klingt nämlich so, der hat sich ohne Rücksicht auf andere über alle Vorschriften hinweggesetzt.
Das ist nicht mit Eigenmacht gemeint. Eigenmacht, ich würde es mal so rum erklären. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen das tun oder lassen, davon abhängig machen, dass ihnen ein anderer die Erlaubnis erteilt oder ein anderer etwas tut. Und Eigenmacht bedeutet nicht, mich quasi radikal über gewisse Sicherheitsgrenzen hinwegzusetzen, sondern Eigenmacht meint, klar, ich halte mich an die Gesetze, wenn es irgendwelche wichtigen sicherheitsrelevanten Vorschriften gibt, beachte ich die auch, aber diesen Spielraum, den ich neben diesen unbedingt einzuhaltenden Regeln und Vorschriften habe, den erkenne ich an und den nutze ich. Ich will mal ein Beispiel geben. Also als Beispiel, ich merke, ich bin unzufrieden mit meinem aktuellen Job. Ich habe auch schon viel versucht. Ich habe mit dem Chef gesprochen. Ich habe versucht, irgendwie in eine andere Abteilung zu wechseln, aber das war nicht möglich. So, und Eigenmacht heißt eben dann auch zu sagen, okay, ich habe alles versucht, ich komme damit nicht weiter und ich erlaube mir jetzt, das Spielfeld zu wechseln und mir einen neuen Job zu suchen. Ja, dafür ist ein Preis fällig. Aber umgekehrt ist eben auch der Preis fällig, in einem absolut frustrierenden Job zu bleiben.
Aber da frage ich mich, haben wir immer die Möglichkeit? Also ich meine, ich hätte die jetzt schon, aber wenn ich jetzt alleinerziehend wäre und kleine Kinder hätte und einfach darauf angewiesen bin auf diesen Job, geht es halt nicht so leicht, ne?
Es geht nicht so leicht, aber es ist nicht unmöglich. Und das ist für mich der Punkt. Und was haben denn meine Kinder halt davon, dass eine total frustrierte Mutter nach Hause kommt, die jeden Abend eigentlich schon den Arbeitsbeginn am nächsten Tag fürchtet, was sich ja auch, wo die Familie leidet. Und das ist immer der Punkt. Es ist natürlich schon ein Abwägen. Ja, es kann sein, dass ich vielleicht dann 2 Monate brauche, um einen neuen Job zu finden. Aber ich werde ja etwas Neues finden, wenn ich willig bin, das zu tun. Und dann, das ist für mich der entspringende Punkt, klar zu werden, ich zahle immer einen Preis. Ja, es kann sein, dass ich ein paar Monate arbeitslos bin. Das ist absolut unschön und eine schwierige Situation. Gleichzeitig aber das Verharren in einer Situation, die absolut frustrierend ist, zahle ich selbst einen Preis, weil ich bin frustriert, meine Familie zahlt einen Preis und auch mein Lebensglück leidet.
Auf jeden Fall. Das heißt, es ist wichtig, dass man sich manchmal auch auf Unsicherheiten einlässt im Leben. Deshalb ist das Spiel mit Unsicherheit, sagen Sie, eine weitere Superkraft, die wir in uns aktivieren sollten. Eine Superkraft, die im wahrsten Sinne des Wortes wichtig fürs Überleben sein kann. Da gibt es ein tolles Beispiel, finde ich. Vielleicht erzählen Sie das mal.
Ich schreibe in dem Buch über ein Unglück, einen Buschbrand im Jahr 1989 im Bundesstaat Colorado passiert ist. Und also die Situation war, dass Feuerwehrleute die Aufgabe hatten, eine Schneise zu schlagen, um diese Ausbreitung des Buschbrands zu verhindern. Plötzlich kam eine Böe und die Männer waren von allen drei Seiten, also von drei Seiten eingeschlossen. Es war vollkommen klar, dass sie rennen mussten zum Waldrand, um diese einzige Öffnung noch wahrnehmen zu können, den Flammen zu entkommen. Und Untersuchungen des Unglücks zeigen, dass die Feuerwehrleute tatsächlich auch gerannt sind und auf dem Rückzug waren, aber kurz vor dem Waldrand noch eingeholt wurden vom Feuer. Warum? Sie hätten es fast geschafft, aber die schweren Gerätschaften haben ihre Flucht verlahmt. Und obwohl vom Einsatzleiter der Befehl kam, drop your tools, also werf eure Gerätschaften weg, haben diese Feuerwehrleute es nicht getan. Und in diesem, dieses Unglück wirft eben diese Frage auf, warum haben die sich nicht davon befreit? 2 Punkte, A, gelerntes Verhalten. Ja, diese Werkzeuge sind teuer, das ist meine Identität halt auch, die kann ich nicht einfach wegwerfen. Und zweitens, das klingt etwas verrückt, fehlendes Training. Die haben im Prinzip quasi, weil sie nicht darauf trainiert waren, ihre Werkzeuge wegzulegen, haben sie noch Zeit vergeudet, Lagermöglichkeiten für diese Werkzeuge zu suchen. Und damit sind sie natürlich dem Tod in die Arme gerannt.
Das kann man natürlich übertragen sehen. Wer sich an alte Sicherheiten klammert, riskiert unter Umständen alles zu verlieren. Trotzdem ist dieses Festhalten ja ein natürlicher Impuls. Wie kann man lernen, im richtigen Moment loszulassen und sich auf Neues, Unbekanntes einzulassen?
Naja, erstmal gehört Bewusstheit dazu. Eben diese, und damit ist ja auch diese Geschichte aus Colorado so augenöffnend. Ne? Also wo man wirklich sagt, dieses Festklammern an alten Sicherheiten, an Vertrauten, das kann dich wirklich in den Abgrund stoßen. Und darüber erstmal sich klar zu sein, dass das mittlerweile in einer Welt, die sich so schnell dreht, die schlechteste Lösung ist. Damit fängt man alles an. Und eine zweite ganz lebenspraktische Tipp, den ich geben würde, ist, frag dich einmal pro Woche, was kann ich diese Woche tun, was ich so noch nie getan habe? Die klingt ja erstmal sehr harmlos. Ja, es zwingt mich aber quasi einmal pro Woche aus meiner Komfortzone rauszutreten. Und das kann eine kleine Sache sein, wie ich gehe in meinem Sportverein mal einen anderen Kurs und schau mal, wie mir das funktioniert. Oder wo ich in meinem Unternehmen sage, wo wir natürlich alle mal drüber meckern, dass sie ständig in Meetings sitzen. Und wo ich sage, okay, dann mach doch diese Woche mal den Test. Du gehst zu einem Meeting, wo du auf der schon wo irgendwie das Gefühl hast, dass du nicht wirklich einen Wertbeitrag leisten kannst, gehst du einfach nicht hin. Das hast du so noch nie gemacht. Ne? Und das wäre ja dann ein Test zu sagen, was passiert? Ja? Vermissen mich die Kollegen oder merke ich, nö, hat mich eigentlich gar keiner vermisst. Wunderbar. Das wollte ich ab sofort immer machen. Ne? Und das sind so Punkte, die unglaublich erhellend sind und eben quasi auch eine Selbstverpflichtung beinhalten, eben mutig zu sein, neue Optionen zu eröffnen. Und je häufiger ich das tue, das ist wie ein Muskel, desto vertrauter wird mir das.
Eine weitere Superkraft ist, sagen Sie, die Entschiedenheit, ja, die man in krisenhaften Situationen braucht. Ist Entschiedenheit gleich Entscheidungsfreude?
Es hängt damit zusammen. Es hängt sicherlich damit zusammen, aber Entschiedenheit heißt für mich erstmal so überhaupt klar zu sein, wo will ich hin? Was sind meine Ziele im Leben oder was sind auch meine Ziele in dieser Situation? Und eben aus dieser Klarheit heraus zu wissen, wozu ich Ja sage und wozu ich Nein sage. Und die Ursache von Stress bei so vielen Menschen im Leben ist, dass sie Ja sagen, obwohl sie eigentlich lieber Nein gesagt hätten. Und das ist mangelnde Klarheit.
Das ist aber natürlich auch immer schwierig, ne? Nein sagen ist immer schwieriger als Ja sagen.
Natürlich, wir sind soziale Wesen, wir wollen lieb gehabt werden. Wenn ich Nein sage, dann mögen mich die Kollegen vielleicht nicht mehr so. Und ich meine ja auch nicht mit dem Nein so ein aufstampfendes kindliches Nein. Nein, ich mache das nicht. Sondern wenn ich tatsächlich dieses große Ja habe und weiß halt einfach, also zum Beispiel auch, das sind diese wichtigen Aufgaben, die ich heute erledigt haben möchte. Ich sitze im Homeoffice und ständig stört mich halt jemand, weil irgendwie eine per Chat halt eine Frage reinkommt. Und dann aber auch zu sagen, nein, ich habe jetzt einfach mal 3 Stunden brauche ich Kopfarbeitszeit, stört mich nicht und ich beantworte und reagiere auch nicht darauf. Das ist ja ein Nein. Und interessanterweise, wenn ich es eben so klar und auch so gut begründe, werden die Leute oder in dem Fall die Kollegen es akzeptieren. Das ist eben genau dieser wichtige Schritt, den zu tun.
Sie empfehlen ja auch, dass man zum Beispiel eine eigene Not-to-Do-Liste führt. Was steht denn auf Ihrer zum Beispiel drauf?
Auf meiner Not-to-Do-Liste steht beispielsweise drauf, kein vorschnelles Ja. Und ich bekomme sehr häufig halt Einladungen zu Podcasts oder irgendwie, kannst du nicht mal da sprechen? Und dieses vorschnelle Ja, das ist ja auch wieder, du möchtest lieb gehabt werden, möchtest nicht enttäuschen. Und diese Not-to-Do-Liste ist wirklich, lass es erstmal vielleicht einen Tag liegen und dann sage ich auch ab, natürlich freundlich, aber mit einer Begründung. Und interessanterweise, wenn ich die gebe, immer, ach ja, haben wir uns eigentlich schon gedacht, aber wir haben ja gedacht, Fragen schadet nichts.
Sie sagen, flexibles Denken ist gefragt heute in allen Bereichen. Sie selbst haben die Initiative Rebels at Work vor 6 Jahren gegründet. Das ist ein Zusammenschluss von Freigeistern, die anders denken als andere, weiterdenken. Und dabei vermute ich auch dem ein oder anderen Chef gehörig auf die Nerven gehen, oder?
Absolut, absolut. Die sind anstrengend, weil das diejenigen sind, die, egal, die sitzen in verschiedensten Positionen, das sind wahrlich nicht jetzt nur Führungskräfte verschiedensten Branchen, aber sie zeichnen sich eben durch einen durchaus konstruktiv-kritischen Geist aus. Und die sind dann diejenigen, die sagen, Moment mal, da haben wir einen blinden Fleck oder ich sehe das halt anders, weil. Und da ist tatsächlich die Tragik, dass viele Organisationen so einen Abwehrmechanismus dagegen haben, weil sie sagen, das ist immer derjenige, der halt mit Fragen kommt, der irgendwie das Gefüge stört. Und das stimmt natürlich in dem Moment ja. Also es hält vielleicht ein Meeting auf, es stößt unbequemes Nachdenken an. Gleichzeitig brauchen wir diese Menschen aber auch, weil sie eben blinde Flecken erkennen, weil sie mögliche andere Lösungsansätze in den Vordergrund rücken, die man eben, wenn man nur in Routinen abspult, überhaupt nicht sehen würde. Und deswegen sind die elementar wichtig.
Und wahrscheinlich gerade in Zukunft noch wichtiger, ne? Wo absolut. Einfach der Wandel so schnell sein wird.
Absolut, also absolut noch wichtiger. Und da bin ich der festen Überzeugung und trage das einfach auch immer in die Führungsetagen, dass sich dort das Denken wirklich ändern muss. Denn oftmals ist es ja noch so, wer wird befördert, wer macht Karriere? Naja, klar, die nach den Regeln spielen, die sich einordnen, die mitschwimmen. Und ich sage ja nicht, dass wir, das ist immer so ein Missverständnis, dass man jetzt nur irgendwie querulant sein sollte und hinterfragen. Das ist natürlich so eine Balance hinzubekommen, zu sagen, okay, in dem Moment ist es jetzt einfach mal angebracht, eine Routine durchzuziehen, weil wir eine Deadline haben. Aber jetzt ist es auch wieder angebracht, einfach mal drauf zu schauen, zu sagen, waren wir überhaupt mit diesem Projekt auf der richtigen Spur? Ja, und eben das kritische Denken zu haben, ist so wichtig.
Und zu konform denken trägt ja zum Beispiel auch bei, wenn man keine heterogenen Gruppen hat, ne? Keine heterogenen Teams, sondern genau. Wenn es keine vernünftige Mischung gibt.
Und das ist auch wiederum eine Riesenherausforderung, weil wer wird im Recruiting, wer macht das Rennen, der natürlich idealerweise schon 10 Jahre Branchenerfahrung hat, möglicherweise schon für einen Wettbewerber gearbeitet hat. Das ist ja alles fein, weil der oder diejenige dann natürlich schnell aufgegleist werden kann. Aber ich bin natürlich dann auch in gewisser Weise betriebs- und branchenblind.
Jetzt diese Fähigkeit zu flexiblen Denken, die ja heute so gebraucht wird, letztlich von uns allen, ist die eine Sache des IQs? Hängt die damit zusammen?
Das ist eine gute Frage. Ich würde es mal so sagen, wenn der IQ sehr also klar, brauchen wir schon einen gewissen IQ, aber es ist eben nicht nur eine Intelligenzfrage, sondern es hat einfach auch damit zu tun, wirklich so diesen größeren Kontext, also eine Kontextintelligenz zu haben. Und das ist ja so die Herausforderung eben in vielen Unternehmen. Man hat sein Fachgebiet, man ist eben schon dort lange unterwegs und verliert eben zunehmend darüber diese Kontextintelligenz, ne? Und das heißt eben verschiedene, vielleicht auf den ersten Blick unzusammenhängende Puzzlesteine zusammenzubringen. Und das ist eine Sache, die wir tatsächlich trainieren können und die unbedingt auch in den Schulen auf den Lehrplan gehört.
Wie kann man sowas trainieren?
Indem wir im Prinzip aufmachen, nicht nur, also ich mache es jetzt mal am Beispiel Schule, irgendwie die Stundenglocke klingelt und das war jetzt Mathematik und jetzt kommt irgendwie Sport, sondern im Prinzip viel bereichsübergreifender lehrt, ne? Irgendwie Zusammenhänge deutlich macht. Im Unternehmen könnte ein Weg sein, Menschen rotieren zu lassen und in verschiedene Bereiche reinschauen zu lassen. Und damit erhöht sich natürlich auch diese Kontextintelligenz.
Wir haben über diverse Fähigkeiten oder Superkräfte, wie Sie es nennen, gesprochen, die uns helfen, in einer Welt, in der Krisen und schneller Wandel an der Tagesordnung sind, zu bestehen. Eine Kraft ist Ihnen persönlich besonders wichtig, die man erstmal gar nicht mit der hektischen Businesswelt, in der Sie sich bewegen, in Verbindung bringt, die Kraft der Stille. Wieso sagen Sie, sind Momente der Stille für jeden von uns so wichtig?
Die sind deshalb so wichtig, weil wir uns in einer Welt bewegen, wo wir ständig abgelenkt sind und ständig eigentlich Lärm uns umtobt. Und damit meine ich jetzt gar nicht Straßenlärm, meine ich auch, ne? Straßenlärm, Bürolärm, aber auch digitaler Lärm. Und das, man kann das ja einfach beobachten, wenn man Leute in der Kasse sieht. Also es gibt kaum noch jemanden, der nicht sein Smartphone rausholt und sofort irgendwo rumscrollt. Und das meine ich eben, diese ständige Abgelenktheit, dieses ständig eigentlich im Außen unterwegs zu sein, macht uns letzten Endes dumm. Warum macht es uns dumm? Weil wir nicht mehr dazu kommen, wirklich präsent zu sein, bei uns zu sein und aus dieser tiefen Ruhe und Präsenz heraus wirklich kluge Gedanken zu entwickeln.
Und die braucht man eben auch, um Krisen und Wandel zu begegnen. Sie selbst meditieren, um diese Stille zu erleben. Wie schaffen Sie das, das bei Ihrem prall gefüllten Terminkalender noch einzuplanen?
Die Antwort ist Disziplin und mach eine Routine draus. Und für mich ist es seit vielen Jahren selbstverständlich, gleich nach dem Aufstehen morgens eine halbe Stunde zu meditieren. Und wenn du das einfach als Teil deines Lebens auch in der Wirksamkeit erlebst, weil es geht ja gar nicht darum, dass ich auf dem Kissen sitze, sondern meine Meditationslehrerin sagt es immer sehr schön, spannend ist, was im Leben passiert. Und das merke ich eben, dass diese halbe Stunde, dieses Investment so wichtig ist, weil es mich einfach sehr viel ruhiger, sehr viel fokussierter und sehr viel mehr bei mir sein lässt. Und das ist die Wirkung davon.
Und je hektischer der Alltag, desto wichtiger ist es.
Genau, genau. Was ich natürlich ganz häufig höre, dass Menschen sagen, ja, Meditation, schön und gut, aber das ist nichts für mich. Meine Antwort ist, wenn du der Überzeugung bist, dass Meditation nichts für dich ist, dann nutz zumindest den Morgen und geh raus in den Garten oder in den Park und studier die Tautropfen. Und vermache da tatsächlich, und darum geht es ja, den Kopf leer zu machen, ganz bei sich zu sein und in diese Ruhe zu kommen. Und wer das macht, dem wird das tatsächlich ein Türöffner sein.
Achtsamkeit ist ja ein weiteres Schlagwort, das immer gerne in Zusammenhang mit Meditation verwendet wird, weil es eben mit dem Zu-sich-Kommen verbunden ist. Wie kann man zu einer achtsamen Haltung bei der Arbeit finden?
Naja, auch da ist wiederum der Punkt, kleine Phasen der Ruhe zu finden. Also als Beispiel, ich kann ja ins Homeoffice gehen oder ins Büro und morgens gleich mich in den kolossalen Wahnsinn stürzen, indem ich 17 Mails beantworte, ins Meeting renne und noch auf dem Weg mit irgendeinem Kollegen was abkläre. Oder wo ich halt sage, okay, ich beginne beispielsweise den Morgen damit, dass ich mir 20 Minuten Zeit nehme, zu sagen, was sind heute die wirklich wichtigen Dinge, die ich erledigt haben will. Und mit denen halt anzufangen. Und das ist eben auch Achtsamkeit. Achtsamkeit heißt ja im Grunde genommen, den Fokus und die Präsenz auf das wirklich Wichtige zu legen. Und wenn ich damit halt starte, ist das schon mal ein ganz anderer Kick-off für den Tag, als dass ich mich gleich sozusagen in diesen Strudel der Hektik und des konstanten Unterwegssein reinziehen lasse.
Anja Förster, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Bei uns gibt es am Ende der Sendung immer ein kleines Dankeschön für unseren Gast, dafür, dass er Zeit für Leute hatte. Ich habe für Sie ein Buch, das gebe ich Ihnen gleich rüber. Das ist eine Satire von Carsten Dusse, den ich auch mal als Leute-Gast hatte, die ich persönlich sehr witzig finde. Dieses Buch handelt von einem Rechtsanwalt, der ein Achtsamkeitsseminar besucht, um seine Work-Life-Balance wiederherzustellen, dann endlich den Mut findet, seinen unliebsamen Job zu kündigen. Und was er dann für einen neuen findet, sagt schon der Titel, Achtsam Morden.
Also, großartig.
Viel Spaß beim Lesen und alles Gute.
Dankeschön.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.